Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch nochmal den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock, dem Gründer von Servants of the Lord Ministries, gegeben wurde. Gott sagte zu ihm: Ich habe Kinder in jeder Nation. Und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie, so wie du, Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, gesendet zum Leib Christi, um Menschen, deren Herz für Gott schlägt, zu erreichen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen möchten und in ihm jetzt aufwachsen wollen. Heute werde ich über die Vergebung der Sünden sprechen. Paulus schrieb Folgendes über Jesus in Apostelgeschichte 13, Vers 38. So sei euch nun kund, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Wir haben das Privileg, dass durch unseren Herrn Jesus Christus und nur in seinem Namen haben wir die Vergebung der Sünden. Paulus schrieb in Römer Kapitel 3, Verse 20 bis 24. In Vers 20: Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 21. Nun aber ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, veranlasst durch den Glauben an Jesus Christus, für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Halleluja! Wir haben jetzt Zugang zu einer größeren Gerechtigkeit außerhalb des Gesetzes, sogar zu der Gerechtigkeit Gottes. Es ist dieselbe Gerechtigkeit, die Gott selbst jedes Mal hat, wenn er eine Entscheidung trifft. Er macht niemals einen Fehler. Wir lesen in Daniel Kapitel 9, Vers 7: Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, allen Juden und Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, dahin du sie verstoßen hast, weil sie sich an dir vergangen haben. Wir haben jetzt Zugang zu dieser reinen Gerechtigkeit durch den Geist. Aber das ist nur möglich durch die Vergebung der Sünden. Wenn wir diese Art von Gerechtigkeit nicht erhalten, werden wir damit fortfahren, mit welcher Gerechtigkeit wir auch selbst in uns selbst haben, stattdessen. Hiob 15, Vers 16. Wie sollte es denn der Abscheuliche, der Verdorbene, der Mensch sein, der Unrecht wie Wasser säuft? Der Psalmist schreibt im Psalm 14, Vers 3. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Psalm 53, Vers 4. Doch alle sind abgewichen, allesamt verdorben. Keiner ist, der Gutes tut, kein einziger. Wir lesen außerdem in Jesaja 64, Vers 5. Wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie der Wind. Paulus bezieht sich ebenfalls auf den Psalmisten, wenn er in Römer Kapitel 3 schreibt, ich lese aus den Versen 10 bis 12, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Zu Gottes Gerechtigkeit gehört auch, Gott zu suchen und seinen vollkommenen Willen zu tun. Wenn du deinen eigenen Willen tust, wirst du Gottes Plan verfehlen. Das ist auch die Sünde der Unterlassung. Die Definition von Sünde ist einfach. Sünde ist alles, was dem vollkommenen Willen Gottes für dein Leben in Gedanken, Absicht oder Handlung widerspricht. Du kannst etwas tun, weil Gott dir gesagt hat, dass du es tun sollst, aber mit dem falschen Motiv. Du kannst Gott gehorchen, aber es zur falschen Zeit tun. Du kannst auch versuchen, Gott mit dem falschen Ziel zu gehorchen. Noah Webster definiert Sünde folgendermaßen: die freiwillige Abweichung eines moralischen Vertreters von einer bekannten, von Gott vorgeschriebenen Regel der Rechtschaffenheit oder Pflicht. Jede freiwillige Übertretung des göttlichen Gesetzes oder Verletzung eines göttlichen Gebots, eine böse Tat, Missetat. Sünde ist entweder eine positive Handlung, durch die ein bekanntes göttliches Gesetz verletzt wird, oder es ist die freiwillige Vernachlässigung der Befolgung eines positiven göttlichen Gebotes oder einer in einem solchen Gebot eindeutig implizierten Pflichtregel. Unter Sünde versteht man nicht nur Taten, sondern auch die Vernachlässigung bekannter Pflichten, alle bösen Gedanken, Absichten, Worte und Wünsche. Alles, was gegen Gottes Gebote oder Gesetz verstößt. Im Johannesbrief steht in 1. Johannes 3, Vers 7, Kindlein, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Jesus sprach zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und ich lese aus Matthäus 15, Verse 7 bis 14. Ihr Heuchler, trefflich hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vers 9. Vergeblich aber ehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Menschengebote sind. Vers 10. Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, höret und verstehet. Vers 11. Nicht das, was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Munde herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Vers 12. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das hörten? Vers 13. Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Vers 14. Lasset sie. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Wenn du die Augen davor verschließt, was Sünde ist, dann geht sie nicht weg. Ausreden für die Sünde zu erfinden oder Traditionen zu folgen, um die Sünde akzeptabel zu machen, macht dich nur blind. Dann täuscht du auch noch andere. Wenn man andere täuscht, indem man in Sünde lebt, hat das Konsequenzen. Jesus sagte, es sei besser, mit denen, denen man hilft, in einen Graben zu fallen, damit man aufwacht und erkennt, dass man sich selbst betrügt und zur Umkehr kommen kann dadurch. Du wirst bald schon die Folgen der Sünde ernten, wenn du geistig blind bist. Paulus schrieb in Galater 6, Verse 7 und 8, "For whatsoever a man soweth, that shall he also irrt euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten, denn was der Herr Mensch sät, das wird er ernten. Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Jakobus sprach über die Sünde in der Gemeinde. In Jakobus Kapitel 4, Verse 1 bis 4. Woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Vers 2. Ihr seid begehrlich und habet nicht. Ihr mordet und eifert und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und krieget. Ihr erlanget es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet, um es mit euren Wohllüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Die Sünde kommt aus der Begierde des Fleisches und dem Festhalten an der Welt und nicht an Christus. Und Jakobus fährt fort, da sagt er, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid. Vers 9, fühlet euer Elend, trauert und heulet. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütiget euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Webster definiert tatsächliche Sünde als eine Handlung eines moralischen Vertreters bei der Verletzung einer bekannten Regel der Pflicht. Webster definiert Erbsünde als eine angeborene Verderbtheit des Herzens gegenüber dem göttlichen Willen, jene Verderbtheit der Natur von Beschädigung des moralischen Charakters des Menschen, die die Folge des Glaubensabfalls Adams sein soll und die sich in den moralischen Vertretern durch einen eindeutigen Akt des Ungehorsams gegenüber dem göttlichen Willen manifestiert oder durch die freiwillige Vernachlässigung der ausdrücklichen Gebote Gottes, die verlangen, dass wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzer Kraft und ganzem Verstand lieben sollen und unsere Nächsten wie uns selbst. Diese angeborene Verderbtheit, wie er sie nennt, oder Entfremdung der Zuneigung von Gott und seinem Gesetz, soll das sein, was der Apostel den fleischlichen Verstand oder die fleischliche Gesinnung nennt, die Feindschaft gegen Gott ist und daher als Sünde oder Sündhaftigkeit bezeichnet wird. Webster definiert die unverzeihliche Sünde oder Blasphemie gegen den Heiligen Geist. Sie soll eine böswillige und hartnäckige Ablehnung Christi und des Heilsplans des Evangeliums oder ein verächtlicher Widerstand gegen die Einflüsse und Überzeugungen des Heiligen Geistes sein. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 12, Verse 31 und 32. Ich lese aus Matthäus Kapitel 12, Vers 31. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Vers 32. Und wer ein Wort redet wider des Menschensohn, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Jetzt ist es an der Zeit, Vergebung zu erlangen. Buße ist jetzt verfügbar, solange du noch hier auf dieser Erde bist. Du wirst vielleicht überrascht sein, warum manche Sünder länger leben. Das liegt daran, dass Gott ihnen erlaubt, mehr Zeit zur Buße zu haben, bevor sie sterben. Der Einzige, der über die Anzahl der Tage entscheidet, die du auf dieser Erde hast, ist Gott. In Hiob 14, Vers 5 steht, wenn doch seine Tage und die Zahl seiner Monde bei dir bestimmt sind und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann. Nur Gott kann ausrechnen, wie lange du brauchst, um zur Buße zu kommen und wie viel Zeit du benötigst, um deine Mission auf der Erde zu erfüllen. Paulus schrieb in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert, wenn es gilt, meinen Lauf und den Dienst zu vollenden, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Du wirst vielleicht überrascht sein, warum manche Heilige für den Glauben sterben und früh nach Hause gehen. Durch ihren Tod haben sie wahrscheinlich ihr Rennen beendet und Christus auch unter schwerer Verfolgung nicht verleugnet. Paulus schrieb in 1. Thessalonicher 4, Verse 13 und 14. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen, in Betreff der Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Einige Geringe waren für den Glauben gestorben, aber Paulus schrieb, dass sie wieder gesehen werden, weil sie Jesus nicht verleugnet haben und für ihren Glauben gestorben sind. Wir müssen heilig sein, um mit Christus zu herrschen und zu regieren. Jesus sagt in Offenbarung 20, Vers 6, selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes kannst du zur Wurzel der Sünde gelangen und aufhören zu sündigen. Er ist dein bester Helfer. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 4, Verse 30, 31 und 32, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Vers 31. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Denkt daran, dass das Christentum nicht nur eine weitere Religion ist. Es ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Durch die Vergebung der Sünden empfangen wir den Heiligen Geist. Er ist nicht nur ein Gast, sondern er ist da, um dir zu helfen. Er ist der Lehrer aller geistlichen Dinge. Wir sind fleischlich, bis wir vollständig verwandelt sind. Jesus sagte in Johannes 16, Verse 7 bis 11, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir jetzt in Sünde verharren, wird es viel Herzschmerz geben. Das beweist, dass du Gott nicht vertraust. Der Heilige Geist ist ein Beweis für deine Berufung zur Heiligkeit und ein Beweis dafür, dass Gott uns nicht verlassen hat, um im Feuer zu enden. Er sagt uns, dass wir umkehren und uns ändern sollen, weil er uns liebt. Er beweist seine Liebe zu uns in der Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Verse 1 und 2, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Menschen, die sich nicht dem Heiligen Geist unterwerfen und ihre Sünden nicht bekennen, sind launisch und empfindlich. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Halleluja! Im Licht zu wandeln bedeutet, dass du den Heiligen Geist dich von Sünde überführen lässt, dass du dich ihm nicht widersetzt, Buße tust und die Wahrheit verarbeitest. Noah Webster in 1828 schreibt, die Sünder genießen weder die Freuden noch den Frieden der Frömmigkeit. Wegen der Sünde lebst du vielleicht mit Bedauern und wartest auf etwas, das dein Herz heilt. Die Sünde, die du nicht bekannt hast, hat dich jetzt gefangen genommen. Und die Zeit wird diesen Herzschmerz nicht heilen. Sie wird ihn eher verschlimmern. Sünde ist wie ein Splitter in der Hand oder unter der Haut. Es ist nur ein kleiner Kratzer. Aber er öffnet eine Wunde, die nicht richtig heilen kann. Der Körper produziert dann Antikörper und versucht, die Infektion zu beseitigen. Aber dann entsteht ein stärkerer Druck und die Infektion breitet sich aus. Wenn du etwas gegen Gott hast, hast du nicht wirklich Buße getan. Sünde ist wie eine kleine Infektion, die sich ausbreitet und wenn sie nicht behandelt wird, und am Ende muss man ernsthaft operiert werden. Du musst deine Sünde bekennen, um frei zu sein, aber du musst auch bereit sein, alles zu ändern, was er dir danach zeigt. Wie wirst du sonst noch gerettet werden? Er könnte uns all unsere Sünden zeigen, aber er tut es nicht. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie wie Wolle werden. Vers 19. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gut des Landes essen. Du musst ihm also vertrauen, dass es an der Zeit ist, alles zu ändern, was er sagt, wenn er es sagt. Jesus sagte zu seinen eigenen Jüngern in Johannes Kapitel 16, Verse 12 und 13, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, dass er uns in alle Wahrheit leitet und Sünde offenbart. Das ist so, als hätte man das neueste Auto mit einem Bedienungsfeld, das jeden Fehler meldet. Das geschieht da nicht alles auf einmal. Das Licht ist nur dazu da, um anzuzeigen, dass du ein ernsthaftes Problem hast. Aber es ist immer noch Zeit, es reparieren zu lassen. Du hast auch eine Bedienungsanleitung in deinem Auto. Und im geistlichen Bereich ist dies die Bibel, die die früheren Jünger nicht hatten. Aber sie hatten den Heiligen Geist und das Vorbild von Jesus. Sie schrieben die Evangelien, sodass wir jetzt auch das lebendige Wort erleben können und nicht nur im geschriebenen Wort stecken bleiben. Paulus schrieb in 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Diese Jünger schrieben weder einen Wanderführer zum Himmel, noch vier geistliche Gesetze, denen man folgen sollte. Die Verfasser des Evangeliums schrieben jeder für sich, was der Heilige Geist ihnen zu schreiben auftrug. Diese Jünger gaben einen getreuen Bericht von dem, was sie sahen, damit jeder, der geistlich ist, es verstehen würde. Du bist ein Narr, wenn du glaubst, dass du die Bibel jemals mit dem Verstand verstehen wirst. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 11 bis 14, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Vers 13. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich beurteilen. Vers 14. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wie kannst du den wahren Grund für etwas wissen oder verstehen, wenn du nicht alles mit seinem Geist überprüfst und dafür ein klares Zeugnis erhältst? Das ist es, was Paulus hier in Vers 11 schreibt. Seit dem Tod der ersten Apostel wurde die Gemeinde von einigen begabten Predigern und Evangelisten geleitet, die einen Teil des Puzzles verkündigten, das sie aus Gnade erhalten hatten, aber nicht alle Teile. Für weitere Informationen empfehle ich dir, das Buch Gesunde Lehre von Joseph Hedgecock zu lesen. Du wirst Gott um Vergebung bitten müssen für die Jahre, die du in der Bibelschule vergeudet hast, indem du deinen fleischlichen Verstand benutzt hast, um die Bibel zu verstehen. Das ist auch eine Unterlassungssünde. Ich selbst habe mindestens 8 Jahre meines Lebens damit verschwendet, mit meinem eigenen Verstand zu studieren. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Du kannst deine Sünden bekennen, um in die Gegenwart zu gelangen. Sünde kann nicht in seine Gegenwart kommen. Die Vergebung der Sünden geschieht, damit du jetzt seine Stimme hören und zur Buße kommen kannst und zur Wurzel all deiner Sünde gelangst und stattdessen den Willen Gottes zu tun. Wir dienen einem lebendigen Gott und sind nicht in irgendeiner anderen Religion. Wir müssen ihm folgen. Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Folgendes sagte Jesus zu den Jüngern. Das waren Männer, die beschlossen hatten, alles zu verlassen und Christus bis in den Tod zu folgen. Der Heilige Geist wird uns treu unsere Sünden eine nach der anderen zeigen, wenn wir ihm folgen. Folgst du ihm nach oder kommst du nur zu Gott wegen des Schmerzes, den deine eigenen Übertretungen verursacht haben? Wenn du dir eine intime Beziehung zu Gott wünschst, beginnt diese mit der Vergebung der Sünden. Ohne die Vergebung der Sünden können wir nicht in seine Gegenwart kommen. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Unter dem Gesetz waren wir alle auf ewig von Gott getrennt, weil es keine Möglichkeit für die Vergebung unserer Sünden gab. Das Blut von Tieren kann uns nicht retten. Paulus schreibt in Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen. Aber nach der Auferstehung sagte Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. In Lukas 24, Verse 46 und 47 steht, und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen werde. Vers 47, und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Völkern. Durch den Namen Jesu und nur durch die Autorität Christi ist es jetzt möglich, dass all deine Sünden vergeben werden können. Paulus schreibt in Kolosser 2, Verse 13 und 14, auch euch, die ihr tot waret durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab. Vers 14. Dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Es gab eine Zeit, da waren wir alle in unseren Sünden gefangen und arbeiteten für den Teufel. Paulus schrieb in Epheser 2, Verse 1 bis 3. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Wir waren alle wie Marionetten, die vom Teufel kontrolliert wurden, ohne es zu merken. Wenn du dich Gott nicht nahe fühlst, weißt du jetzt, dass Sünde das Problem ist und Stolz die Wurzel aller Sünde ist. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 6, größer aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht sie, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Fehlt es dir an dieser Gnade? Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist der Völker Schande. Webster definiert Schande auch als das, was die Ursache für Scham oder Schande ist. Jesus sagte in Lukas Kapitel 6, Verse 45 bis 49, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze seines Herzens das Böse hervor. Denn wes das Herz voll ist, des geht sein Mund über. Vers 46. Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Vers 47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Vers 48. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da prallte der Strom an dieses Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, weil es gut gegründet war. Vers 49. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne Grund. Und der Strom prallte an dasselbe und es brach sofort zusammen. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war groß. David sprach davon, den Willen Gottes zu tun, als er Folgendes schrieb. Im Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Wenn du in seiner Gegenwart bist, ist Freude in Fülle. Das ist keine natürliche Freude, die die Welt geben kann. Die Welt kann dir diese Freude nicht geben und kann sie auch nicht wegnehmen. Nur Sünde bewirkt einen Verlust an Freude. Wenn du in seiner Gegenwart bist, dann spürst du die Fülle der Freude. Wenn du aus ihr herauskommst, dann nimmt die Freude ab. Die Menge an geistlicher Freude ist ein Indikator deiner geistlichen Temperatur. Petrus schrieb in 1. Petrus 1, Vers 8, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubet, ohne ihn zu sehen, und über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Es wird ebenfalls unaussprechliche Freude geben. David schrieb, dass er dies zu seiner Rechten erfuhr, als Gott ihn benutzte. Es gibt so viel mehr, wenn du dich von ihm gebrauchen lässt und seinen vollkommenen Willen tust. Er wird dich ehren und segnen. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Verse 20 bis 22. In einem großen Hause gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werke zubereitet. Vers 22. Fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, samt denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, Kapitel 16, Verse 23 und 24, und an jenem Tage werdet ihr mich gar nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr gar nichts in meinem Namen gebeten, bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude völlig werde. Diese unaussprechliche Freude kommt nur, wenn du wirklich ein Nachfolger Jesu bist, geleitet und kontrolliert von der Kraft des Heiligen Geistes. Das beruht darauf, dass Gott Gebete erhöht, hört. Das alles kommt davon, die Gabe des ewigen Lebens zu gebrauchen. In 1. Johannes 1, Verse 3 und 4. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Vers 4. Und solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. So beschreibt Paulus das Reich Gottes jetzt auf der Erde. Römer 14, Vers 17. Dort schreibt er, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Erlebst du jetzt das Reich Gottes? Hast du diese Fülle an Freude und Frieden? Jeden Tag solltest du aus Gnade durch Glauben seine Stimme hören, weil du jetzt im rechten Stand mit ihm bist. Am ersten Tag deiner Errettung geschah etwas Erstaunliches, als du zu Gott geschrien hast. Paulus schrieb in Kolosser 1, Vers 12 und 13, dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Vers 13, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aus Gnade, durch Glauben, wurden wir alle von der Macht der Finsternis in das Königreich seines lieben Sohnes versetzt. Ich glaube, dass man im Glauben sogar auf seinem Schoß sitzen kann, wenn man daran glaubt. Wir sind alle Kinder erster Klasse im Königreich Gottes und wir können alle gleichzeitig seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Es gibt keine alttestamentlichen Gesetze und Rituale, denen man folgen muss. Das Gesetz war wie eine harte Schule, um uns zu zeigen, dass wir Jesus brauchen. Paulus schrieb in Galater 3, Verse 24 und 25, so ist also das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Ein Leben in seiner Gegenwart ist durch den Glauben möglich. Unsere Rechtfertigung geschieht nicht durch Werke, sondern indem wir einfach auf Gott vertrauen und ihn zum Herrn machen. Er wird zu unserem Chef oder Regisseur. Schon vor dem Gesetz glaubte Henoch, dass es möglich sei, durch den Glauben Gemeinschaft mit Gott zu haben. Henoch wandelte 300 Jahre lang mit Gott und dann nahm Gott ihn zu sich. In 1. Mose 5, Vers 23 lesen wir, also dass Henochs ganzes Alter 365 Jahre betrug. Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Henoch wandelte sogar mit Gott, als die Sünde auf der Erde zunahm, nachdem Adam die erste Sünde begangen hatte. Petrus schreibt Folgendes in 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 4 bis 9. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in Banden der Finsternis, der Hölle übergab, um sie zum Gericht aufzubehalten. Vers 5. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten beschützte, als er die Sündflut über die Welt der Gottlosen brachte, Vers 6, auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie zukünftigen Gottlosen zum Beispiel setzte. Vers 7. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den ausschweifenden Lebenswandel der Zuchtlosen geplagt worden war. Vers 8. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gottlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottseligen aus der Prüfung zu erretten, die Ungerechten aber für den Tag des Gerichts zur Bestrafung aufzubehalten. Die Engel haben keinen freien Willen. Wenn sie also gesündigt haben, bleibt ihnen nichts anderes übrig als das Gericht. Aber du hast die Möglichkeit, Buße zu tun. Aus Gnade sind wir alle versetzt worden. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 14, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, Vergebung der Sünden ist fortwährend, wenn du dich in Christus befindest. Wir haben eine Antwort auf die Sünde. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Aber etwas kann uns von seiner heiligen Gegenwart trennen. Jesaja schreibt in Jesaja 59, Vers 1 und 2: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu hart zum Hören. Vers 2: Sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. In diesem Vers sagt Gott, dass er in der Lage dazu ist, zu retten. Er ist mächtig und in der Lage, uns von allen Folgen der Sünde zu retten. Gott hat ein gutes Gehör und kann sogar mit 6 Milliarden Menschen auf der Erde gleichzeitig kommunizieren. Aber die Sünde ist das Problem. In Vers 2 heißt es, dass unsere Missetaten uns von Gott getrennt haben. Webster definiert Missetat als eine besondere Abweichung von der Rechtschaffenheit, eine Sünde oder ein Verbrechen, Bosheit, jeder Akt der Ungerechtigkeit. Die Missetat geht von etwas aus, von dem man weiß, dass es die Wahrheit ist. Aber indem man verharrt, weil man stattdessen etwas in diesem Leben haben will. Doch stelle sicher, dass du Buße tust. In Jesaja Kapitel 55 lesen wir in den Versen 1 und 2: Wohlan, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kaufet Getreide. Kommt her und kaufet ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Vers 2: Warum wäget ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Höret doch auf mich und esset Gutes, und eure Seele ergötze sich am Fett. Wir müssen damit aufhören zu sündigen. Paulus schrieb in Hebräer 10, Vers 26: Denn wenn wir freiwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für Sünden keinerlei Opfer mehr übrig. Menschen, die einem anderen Programm folgen, haben in der Regel ein Problem mit Missetat. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Verse 14 und 15: Sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es beginnt damit, dass du eine Ausrede für deine Handlungen findest. Das ist es, was uns von der Gegenwart Gottes trennt. Du wirst eine Betrübnis und einen Verlust der Freude feststellen. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 23: Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Auch wenn du wiedergeboren bist, wirst du sterben. Gott verzögert die Folgen der Sünde, um dir die Möglichkeit zur Buße zu geben. Wenn du zur Buße kommst, werden die Folgen der Sünde beseitigt und du wirst nicht sterben. Aber du musst Buße tun davon, Herr deines Lebens zu sein. Es reicht nicht aus, einfach nur wiedergeboren zu sein. Jesus sagt in Johannes 3, Verse 7 und 8: Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das neue Leben in Jesus beginnt, wenn wir ihm folgen. Und wenn du vom Geist geleitet wirst, wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann gerätst du in Versuchung und der Teufel wird dir Lügen über die Sünde erzählen. Der Teufel sagte auch zu Eva in 1. Mose 3, Vers 4: Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Missetat ist die Sünde, von der du weißt, dass sie Sünde ist. Wie kannst du wissen, was Sünde ist, wenn du nicht den Heiligen Geist hast? Vielleicht hast du sogar dein Herz verhärtet, um weiter sündigen zu können. Paulus schrieb in Hebräer 3, Vers 8, wie in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten. Du musst ins Licht kommen, Gott vertrauen und gehorchen. Paulus schrieb nochmals in Hebräer 3, Vers 15, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht wie in der Verbitterung. Wenn du sündigst, brauchst du vielleicht einen Neuanfang im Glauben. Paulus schrieb in Römer 8, Verse 38 und 39. Und Paulus schrieb, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du musst glauben, dass er dich liebt. Er sollte jetzt dein himmlischer Vater sein. Er wird für dich sorgen, wenn du auf seine Stimme hörst. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Jesus kam, um Leben zu bringen. Wenn du auf den Teufel hörst und ihm dienst, wirst du am Ende alles verlieren, was du in diesem Leben und was du als Erbe für die Ewigkeit hättest haben können. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Du kannst dieses Leben und diesen Überfluss nicht haben, ohne ihn übernehmen zu lassen. Es war deine Herrschaft, die Sünde und Schande gebracht hat. Er ist jetzt der Herr. Lass ihn jetzt die Macht übernehmen, da die Zeit läuft. Wenn das Königreich beginnt, ist es zu spät. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Sünde ist das Einfallstor des Teufels, um die Kontrolle zu übernehmen. Auf diese Weise kann der Teufel eindringen und stehlen. Wenn du sündigst, ist er jetzt der Herr deines Lebens. Der Teufel will dich glauben lassen, dass du noch die Kontrolle hast, aber das ist nicht die Wahrheit. Der Zugang des Teufels erfolgt über die nicht bekannte und durch Buße richtig behandelte Sünde. Unterstelle dich Gott, sei gewillt, alles zu ändern und sei gehorsam gegenüber dem Geist Gottes. Paulus schreibt in Hebräer 12, Vers 2, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus ist bereit, der Urheber und Vollender deines Glaubens zu sein. Vertraue darauf, dass er alle richtigen Entscheidungen und Korrekturen in deinem Leben vornimmt. Du hättest für deine Sünde sterben sollen, aber Jesus hat deinen Platz eingenommen. Die Aufzeichnungen beweisen, dass er starb und am dritten Tag wieder auferstand. Aber Jesus hat nie gesündigt. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, 21 ist eine Kann-Sein-Schrift. Es hängt von uns ab. Wir müssen in Christus kommen und dort bleiben, um geheiligt zu werden. Christus hat den Preis dafür bezahlt, dass wir hineinkommen können. Er hat seinen Teil getan und gesagt, es ist vollbracht. Er wird also keine andere Arbeit mehr verrichten. Jetzt musst du bleiben. Damit du in Christus bleiben kannst, musst du aufhören zu sündigen und aufhören, den Zwängen des Fleisches zu folgen. Du hast den Geist, aber die Menschen bringen Ausreden hervor. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, Vers 55, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod konnte Jesus nicht halten, weil er ohne Sünde war. Du musst sicher sein, dass deine Sünden vergeben worden sind. Bekenne sie vor Gott und sei sicher. Das Werk des Kreuzes muss persönlich sein. Weißt du, dass Jesus für dich gestorben wäre, auch wenn du der einzige Mensch auf der Erde gewesen wärst? Vielleicht denkst du, gut, da er sowieso für alle anderen gestorben ist, ist das nicht so schlimm. Aber du musst erkennen, dass Jesus für dich kam, auch wenn niemand sonst im Glauben darauf reagiert hätte. Du kannst nicht einfach vom Kreuz profitieren, indem du Jesus bittest, deine Sünde fortzunehmen oder indem du dich entschuldigst. Johannes schrieb in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bitte komm vor Gott. Willst du wissen, ob deine Sünden vergeben sind? Vielleicht versteckst du einige Sünden für später, weil du dich schämst. Aber vielleicht gibt es keinen anderen Zeitpunkt, um so zu bekennen wie jetzt. Vor vielen Jahren hielt sich eine große Anzahl von Ausländern illegal in den USA auf und erhielt die Chance, sich zu melden. Die US-Regierung gewährte Straferlass für alle illegalen Einwohner. Das geschah nur, wenn sie sich bei der Regierung registrierten und alle ihre Daten angaben. Dann durften sie bleiben. Jeder, der Straferlass wollte, musste dies innerhalb von 18 Monaten tun. Einige glaubten nicht daran, sie hatten Angst und meldeten sich nicht rechtzeitig an. Jeder musste auch den Gesetzen des Landes zustimmen, um Staatsbürger zu werden. Und diejenigen, die sich registrierten, waren keine illegalen Bewohner mehr. Dies ist ein Bild für Vergebung. Jeder muss sich innerhalb der Zeit, die Gott erlaubt hat, bei Gott anmelden und sich dem Reich Gottes fügen. Jesus wird bald kommen. Wenn du Bürger des Reiches Gottes sein willst, dann erfülle die Anforderungen und gehe nicht in die Gesetzlosigkeit zurück. Es gibt Konsequenzen für die Sünde. Paulus schrieb in Epheser 4, Vers 24, und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Um die Vergebung der Sünden zu empfangen, die zur Verfügung steht, müssen wir unsere Sünden bekennen. Diese Vergebung steht dir jeden Tag zur Verfügung bis zum Tag des Gerichts. Aber lass es nicht zu spät sein. Charles Grandison Finney war ein presbyterianischer Pastor zwischen 1792 und 1875. Und er war einer der größten Evangelisten, der die zweite Erweckung in den USA anführte. Einigen Schätzungen zufolge beeinflusste und erreichte Charles Finney mehr Menschen und führte sie zu Jesus Christus als selbst einige der größten modernen Evangelisten. Seine Botschaften waren stark und voller Überführung. An jedem Ort sprach Finney an bis zu 5 Tagen, 2 bis 3 Stunden pro Nacht, und machte am Ende keinen Altarruf. Er bot einen heißen Stuhl für diejenigen an, die Frieden mit Gott suchten. Die Menschen würden aufschreien, wenn sie merkten, dass ihr Leben hinter Gottes heiligen Maßstäben zurückblieb. Sie würden fragen, Finney, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Er glaubte, dass die Menschen für die Errettung bereit sein müssten und bot am Ende seines Besuchs ein Nachbesprechungstreffen an. Charles Finney sagte, bei diesen Treffen wurde häufig darauf gedrängt, dass alle ihre volle Zustimmung zu Jesus als Herrn geben sollten. Es wurde ihnen gesagt, dass die einzige Schwierigkeit darin bestehe, ihre eigene ehrliche und aufrichtige Zustimmung zu den Bedingungen zu erhalten, unter denen Christus sie retten würde. Jeder musste aller Sünde, allen Entschuldigungen, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen im Herzen und im Leben, hier und jetzt, für immer abschwören. Wenn du Gott nicht vertrauen kannst, mit seiner Macht deine Sünden zu vergeben, wie kannst du ihm dann mit deiner Errettung vertrauen? Die Vergebung der Sünden beruht darauf, dass du deine Sünden bekennst. Jeder Bereich, den du nicht bekennst, ist immer noch unter der Kontrolle Satans. Besonders Bereiche deines Herzens, in denen du immer noch versuchst, alles mit deinem von Angst erfüllten Verstand zu verarbeiten. Du musst Jesus den Generalschlüssel deines Lebens geben und dein Herz öffnen. Sünden nicht zu bekennen, hält die Tür fest verschlossen. Jede Sünde ist wie ein Zimmer in einem Hotel mit geschlossener Tür. Wenn du diese Sünde vor Gott bekennst und ihm sagst, was du getan hast und warum du es getan hast, öffnet sich die Tür. Während der Überführung wird er dir helfen. Bekenne einfach deine Sünde und Gott wird dir zeigen, wie Satan durch dein verhärtetes Herz hereingekommen ist. Dies ist aus Gnade durch Glauben möglich. Finneys Ergebnisse waren erstaunlich. Diejenigen, die durch Finney zu Christus kamen, waren stark im Glauben und viele seiner Nachfolger etablierten Jesus von Anfang an als Herrn. Weiterführende Studien zufolge befanden sich viele 20 oder 30 Jahre später immer noch in einem hohen Zustand der Erweckung. Jesus sagte zu Simon in Lukas 7, Vers 41, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Lukas 7, Vers 42. Da sie aber nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon hat richtig geantwortet. Dann erklärte Jesus dies anhand einer Frau, der alle ihre Sünden vergeben wurden. In Lukas 7, Vers 47. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Alles, was Gott tut, beginnt mit seiner Liebe zu uns. Wir sind unfähig, Gott zu lieben. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Frau in Lukas 7 war in der Sünde gefangen und wurde von Jesus befreit. Ihre Sünden wurden ihr vergeben und sie reagierte auf Jesus mit ihrem eigenen Akt der Liebe. So müssen wir alle beginnen. Bist du dir wirklich bewusst, dass er all deine Sünden vergeben hat? Petrus sprach über einen Mangel an Verwandlung und schrieb Folgendes in 2. Petrus 1, Vers 9. Wer aber solches nicht hat, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner ehemaligen Sünden vergessen. Hast du vergessen, dass dir viel vergeben wurde? Die Gemeinde von heute weiß nicht wirklich, wie sehr Gott sie persönlich liebt. Die Wurzel dafür scheint in der Tatsache zu liegen, dass sie nicht alle ihre Sünden bekannt haben. Sie haben nicht erkannt, wie verloren sie ohne Jesus wirklich sind. Diejenigen, die Gott am meisten lieben, wissen, wie sehr ihnen vergeben wurde. Stattdessen bevorzugen es die Menschen lieber, ihre Augen vor der Sünde zu verschließen und sich mit jemandem zu vergleichen, der noch schlimmer ist. Vielleicht hast du deine Eltern entehrt, Geld gestohlen, gelogen, andere getäuscht oder ein falsches Zeugnis gegeben. Bitte bekenne diese Sünden. Wie viele Sünden wurden noch nicht bekannt? Die Sünde eingeschlossen, wo du es verpasst hast, den Willen Gottes zu tun. Nicht nur die Sünden, die du begangen hast. Bitte Gott um Vergebung dafür, dass du dem Heiligen Geist widerstanden hast. Wenn du dies viele Male getan hast, dann ist dein Herz bereits verhärtet. Charles Finney sprach über das wahre Bekenntnis der Sünde. Er hatte eine Leidenschaft für Gott. Er liebte es, Stunden im Gebet zu verbringen. Oftmals stand er um 4 Uhr morgens auf oder sogar noch früher, um andere Pastoren zu wecken, die fest schliefen. Seine Liebe war überwältigend. Ihm war viel vergeben worden. Und er hatte alle seine Sünden bekannt. Wie steht es mit dir? Vertraust du darauf, dass die Zeit die Erinnerungen an vergangene Sünden entfernt? Bekenne sie jetzt und lass Gott an ihnen arbeiten. Du wirst geheilt werden. Es mag einige Sünden geben, die du vergessen hast oder an die du dich nicht erinnern willst. Gott wird dir helfen, dich zu erinnern. Und der Heilige Geist kann dir Sünden ins Gedächtnis rufen, die ans Kreuz gebracht und bekannt werden müssen. Der Gemeinde von Ephesus sagte Jesus Folgendes in Offenbarung 2, Verse 4 und 5. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Wenn du deine ersten Werke noch einmal tun musst, kannst du dies jetzt tun. Geh zurück und gib zu, dass du nicht alles bekannt hast. Stelle sicher, dass du sagst, warum. Es könnte Angst oder etwas anderes sein. Wenn du alles bekennst, wirst du seine Liebe erfahren. Dies ist eine entscheidende Zeit, denn du musst wissen, dass Gott dich annehmen und nicht ablehnen wird. Du wirst nicht wegen all deiner Sünden ein Kind Gottes zweiter oder dritter Klasse, weil du durch Jesus all deine Sünden vergeben hast. Wurdest. Vertraue ihm dein ganzes Leben an. Die Vergebung der Sünden ist eine gute Nachricht für alle. Es ist eine kostenlose Sündenvergebung und die Möglichkeit, heute einen Neuanfang zu machen. Die Sünde zerstört überall Leben und du hast die Chance, Vergebung zu erhalten und auch ihn kennenzulernen. Du empfängst den Heiligen Geist, der dir weiterhin helfen wird, zu verstehen, was noch geändert werden muss und wie es geändert werden muss. Es gibt Vergebung für alle Sünden, die gegen ihn begangen wurden und für Dinge, die du getan hast, die einen heiligen Gott beleidigt haben. Wenn du dich jetzt stellst und zugibst, dass du gesündigt hast, und das ist dann einfach nur ein Beweis deiner eigenen Herrschaft, dann wird er dir vergeben. Du wirst sofort die Gnade erhalten, in Christus zu kommen. Und er wird dir helfen, durch seine Liebe verändert zu werden. Wenn du zu Christus kommst, musst du bereit sein, dich selbst zu prüfen. Fürchte dich nicht vor Korrektur und Überführung. Gott wird dich nicht verdammen. Die Sünde in deinem Leben ist ein Beweis dafür, dass du immer noch Herr deines Lebens bist, nicht Jesus. Deine eigenen Bemühungen zu versuchen, richtig und gut zu sein, sind schmutzige Lumpen. Alles, was du getan hast, das nicht Gottes Maßstäben entspricht, trennt dich von etwas, das du für die Ewigkeit haben könntest. Es kann nur eine einzige Sünde sein. Ohne vollständige Vergebung kannst du keine Beziehung mit Gott eingehen. Du musst offen mit Gott sein, und er wird offen mit dir sein. Wenn du nicht alles bekennst, dann wirst du nie wirklich eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Vor den Gerichten des Landes kannst du später nicht etwas verwenden, was du damals in deiner Zeugenaussage vergessen hast zu erwähnen. Gott weiß alles, sodass etwas, das du nicht erwähnst, zeigt, dass du dich immer noch vor Gott versteckst. Diese Vergebung ist der Beginn seiner Liebe zu dir und seiner Hingabe an dich. Du wirst dich in ihm vollkommen sicher fühlen. Lass dir von ihm deine Sünde zeigen, aber auch die Folgen dieser Sünde. Dann wirst du anfangen zu sehen, wie sehr er dich liebt und sich um dich sorgt. Es wird leicht sein, ihm zu vertrauen. Aber wenn du dich versteckst, zeigt das einen Mangel an Glauben. Wenn du wirklich in seiner Liebe gegründet bist, wird die Reise, die vor dir liegt, leicht sein. Du wirst seine Veränderungen nicht bekämpfen, weil du weißt, dass er dich liebt. Du weißt, dass es so am besten ist, auch wenn du es nicht verstehst. Wenn du etwas willst, das du noch nie hattest, wirst du etwas tun müssen, das du noch nie getan hast. Es gibt eine Weisheit von Gott, die du brauchst. Das fängt damit an, dass du deine Sünden bekennst, auch wenn das töricht erscheint. Beginne wieder mit einem Leben des Glaubens an Christus alleine. Deine Sünden zu bekennen ist nur der Anfang. Wenn du für die Errettung bereit bist, wirst du den Heiligen Geist empfangen. Von jetzt an kannst du ihn nicht mehr einfach Herr nennen. Die Errettung kommt dadurch, dass du seine Autorität über dein Leben akzeptierst und darauf vertraust, dass er dich am letzten Tag erheben wird. Nur wenn er Herr über dein Leben ist, kann er dich retten. Wenn du Herr deines eigenen Lebens bist, versuchst du durch Werke gerettet zu werden. Und niemand wird gerettet, indem er Werke tut. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst, ihn zum Herrn machen und im Licht leben willst, dann kann ich dir folgendes Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du dich wirklich dem Geist durch regelmäßige Buße unterordnen willst, dann kann ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen, von Joseph Hedgecock empfehlen. Du musst dafür sorgen, dass du auf den schmalen Pfad kommst. Der breite Weg, der zur Zerstörung führt, sieht gut aus. Er ist ausgeschildert mit dem Hinweis, zum Himmel hier entlang. Viele wohlmeinende, gute Leute, die zur Gemeinde gehen, sind auf diesem Weg. Ich glaube, dieses Buch wird dir helfen. Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock. Die überarbeitete Ausgabe ist jetzt auf Englisch erhältlich. Wenn du heute, während du diese Botschaft gehört hast, erkannt hast, dass wir die Vergebung der Sünden haben, dass nichts mehr zwischen dir und Gott stehen sollte, und wenn es Gründe gibt, warum du deine Sünde nicht bekennst, und bitte sei ehrlich mit ihm, dann gibt es etwas, das gestohlen wurde. Etwas hat dich von Gott getrennt. Du hast dein Herz vor ihm verschlossen. Und du hast nicht diese wunderbare, intime Beziehung zu ihm. Vielleicht hast du bereits deine erste Liebe verloren. Bitte Gott, dir zu vergeben. Bitte Gott, dich zu reinigen. Und bete dieses Gebet mit mir. Gott, erforscht mein Herz, reinige mein Inneres. Himmlischer Vater, ich bete für alle, die diese Botschaft gehört haben. Wenn sie heute erkennen, dass diese Botschaft zu ihnen gesprochen hat und sie erkennen, dass sie ihre Sünde noch nicht bekannt haben. Vater, ich bete, dass du eine Feuerwand um sie herum baust, dass du diese Situation nicht so leicht vergehen lässt und dass sie dir ihre Sünden bekennen und gereinigt vor dir sein können. Und wenn sie ihre Sünden bekennen, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, damit sie wissen, dass du ihre Sünden vergeben hast und in sie gekommen bist und sie mit der wunderbarsten Erfahrung deiner Gegenwart erfüllt hast. Vater, ich danke dir für diese Botschaft. Amen. Möge Gott dich segnen. Ich hoffe wirklich, dass diese Botschaft dein Herz berührt hat. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, findest du die Kontaktdaten am Ende und du findest auch eine Zusammenfassung der Verse, die in dieser Botschaft zitiert werden. Gott möge dich segnen und hab einen wunderbaren Tag.